das hoch und es war ein riesen Damdam, eine richtige Zeremonie. Und dann steht Jesus auf und ruft hinein in die Menge: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werde aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das hat er im Hinblick vom Heiligen Geist gesagt. Und Jesus hat eben gesagt, wie es in der Schrift heißt. Und die Reaktionen vom Volk waren ganz unterschiedlich. Die einen sagten, boah, das ist wirklich ein Prophet, auf den wir gewartet haben. Die anderen sagen, boah, das ist Christus, das ist der Messias, das ist der Retter. Und andere sagen wieder, das ist gar nicht möglich, der Messias kommt aus Bethlehem, der kommt auch aus Galiläa. Und im Text heißt, in der Bibel heißt, so kam es wegen Jesus zu einer Spaltung. Also die Leute haben sich in Jerusalem richtig gefetzt wegen Jesus. Wer ist er nun? Was macht er? Was hat er für eine Berufung? Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich richtig geärgert. Denn dieser Jesus zitiert die Tora, das Alte Testament. Und dann hören die Leute das zu und die sagen, das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt. Dieses Volk sei verflucht. Das heißt, die Leute, die haben gar keine Ahnung. Wir, die Pharisäer, wir kennen die Schrift. Wir haben was zu sagen. Aber nicht dieser Jesus und nicht dieses Volk. Die haben gar keine Berechtigung, auf diesen Mann zu hören. Und sie ärgern sich wirklich über Jesus und wollen ihn am liebsten festnehmen. Aber sie haben sie dann doch nicht irgendwie getraut. Und dann heißt es, daraufhin gingen sie alle nach Hause. Sie waren frustriert, die Pharisäer waren frustriert und dachten, blöder Jesus ist hier und macht alles anders, wie es war doch so schön. Aber jetzt bringt er alles durcheinander. Das ist passiert, Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Wasser, das sagt die Schrift. Und jetzt kommt es zu diesem Text aus Johannes 8 und ich möchte ihn einfach gern mal vorlesen. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Jesus, was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deinen Text, ich danke dir für, dass du mutig warst und dich auch, dass du da dich hingestellt hast. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du heute zu uns sprichst, dass du mir hilfst, diesen Text auszulegen und dass das uns verändert, uns zurüstet und dass wir dich erkennen, wer du bist. Danke, Jesus. Amen. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, wollten Jesus eine Falle stellen. Das war eine ganz fiese Sache, was sie eigentlich gemacht haben, weil sie haben eine Ehebrecherin gebracht und vom Gesetz her, von Mose, musste sie gesteinigt werden. Da gibt es keine Diskussion. Aber die Juden damals durften keinen steinigen, sondern das Urteil sprechen und sowas waren ja unter den Römern. Die Römer haben das Urteil gesprochen, haben dann auch die Todesurteile gesprochen, wie Jesus dann später gestorben ist. Kam ja von den Römern auch. Und jetzt war ja Jesus so in der Zwickmühle. Sagt er, sie muss gesteinigt werden. Dann sagen sie, okay, er hält das Gesetz, haben ihn getestet. Aber wenn er sagt, nein, sie darf nicht gesteinigt werden, haben sie was gegen ihn in die Hand. Und wenn er sagt, gesteinigt werden, dann haben die Römer was gegen ihn in die Hand und die wollten ihn einfach ausschalten. Also es war eine richtige Falle und das Volk wartete eigentlich darauf, wie wird Jesus reagieren. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich nochmal die Frau anschauen. Da kommen Männer her und reißen sie aus ihrem Bett heraus oder wo sie immer war und schleifen die Frau mit zum Tempel, mitten zu der ganzen Volksmenge. Die Stadt war voll, da war richtig viel los und diese Frau steht da. Und man könnte natürlich fragen, wo ist der Mann? Eine berechtigte Frage, weil eigentlich heißt es im Alten Testament, wenn Ehebruch begangen wird, müssen beide verurteilt werden und beide gesteinigt werden. Aber hier kommt mal nur die Frau. Und ich weiß nicht, was der Frau durch den Kopf ging. Denkt sie mal wieder typisch. Vielleicht denkt sie typisch. Mein Mann, der Mann, mit dem ich gerade geschlafen habe, den trifft es nicht. Aber mich haben sie rausgeholt, mich zerren sie vor. Bin halb nackt und es muss für sie total beschämend gewesen sein. Alle starren sie auf sie und jeder sagt, das ist eine Ehebrecherin, das ist eine Hure, die hat Ehebruch betrieben und jeder und alle staunen und gaffen sie an und sie wird dahergezerrt und sie nehmen die Frau gar nicht wahr. Sie sehen nur ihre Tat, sie sehen nur, was sie falsch gemacht hat. Sie sehen nur, dass sie eine Sünderin ist, aber sie sehen gar nicht die Person. Und jetzt wird sie auch noch vor Jesus geschleift. Jesus, der, von dem die Leute sagen, ist der Messias, vielleicht der Prophet. Und was wird er jetzt mit mir machen? Und eigentlich ist es doch total unfair, dass nur ich alleine hier stehe und der andere nicht. Aber die Bibel ist klar. Und sie wird wahrscheinlich auch erkennen, ich bin schuldig. Ich habe die Ehe gebrochen. Und in Römer 3, 23 heißt es, der Sündelohn ist der Tod. Und diese Frau hat gesündigt und hat den Tod verdient. Oder in Johannes 16, 9 heißt es, die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, dass sie mich nicht vertrauen. Und jetzt steht diese Frau da, alle anderen um sie herum, die Pharisäer, die ganzen Leute, sind natürlich auch Sünder. Aber jetzt geht es um sie, jetzt geht es um diese Frau, jetzt steht sie im Tribunal, jetzt steht sie vor Gericht und es wird über sie entschieden. Es geht in der Geschichte nicht, was ist mit dem anderen Ehebrecher, was ist mit dem anderen los? Das ist doch unfair, der muss doch auch verurteilt werden, die anderen müssen doch auch verurteilt werden. Aber es geht darum, es geht jetzt mal nur um diese Frau am Anfang. Und bevor wir den Text weiterschauen, ist es ganz wichtig zu verstehen, wer Jesus ist und wie Jesus auf Menschen zugeht. Und ich glaube, das ist so die Grundlage, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, wenn wir uns das Neue Testament anschauen. Denn von Jesus heißt, da komme ich gleich noch dazu, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und er lebte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Und später heißt Vers 17, Johannes 14, 1, Vers 17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Durch das Gesetz, die 10 Gebote und was damit alles zusammenhängt, hat Gott Mose geschickt. Mit der Steintafel. Aber bei Gnade und Wahrheit macht sich Gott höchstpersönlich unterwegs auf der Erde und zeigt, was das bedeutet. Und hier geht es auch darum, dass wir schauen, wie reagiert Jesus in dieser Situation mit Wahrheit und Gnade. Wie geht er auf diese Situation ein? Und die erste Reaktion von Jesus war, er ist ja gesessen. Immer wenn es heißt, er sitzt, hat er gelehrt. Und er hat am Anfang gar nicht angefangen zu diskutieren, sondern er hat aufgeschrieben auf dem Sand. Und ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Es gibt viele Spekulationen, ganz interessante. Und vielleicht hat er einfach die Sünden aufgeschrieben. Vielleicht hat er aufgeschrieben, hey, wo ist der Mann? Ich weiß es nicht genau. Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Eine Sache, die mir gefällt, was es bedeutet, wenn man auf Sand aufschreibt, heißt in Jeremia 17, 13, da heißt es, Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Namen vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem Wasser. Also wenn man seinen Namen in Sand reinschreibt, der Wind kommt und es ist weg. Und ein Leben ohne Gott, ohne das lebendige Wasser, es ist einfach weg. Gestern hat Jesus noch übers Wasser gepredigt. Vielleicht hat er diesen Text genommen. Ich weiß es nicht genau. Aber die Leute nerven Jesus und sagen, Jesus, hier ist die Ehebrecherin. Jetzt sag doch was. Sag doch was, wie du darüber denkst. Gib uns eine Antwort. Und Jesus sagt dann eben diesen berühmten Satz. Vers 7. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann beugte er sich wieder vor und schrieb weiter auf die Erde. Und dann konnte man wahrscheinlich Steine hören, fallen, einer nach dem anderen. Aber nicht auf die Frau, sondern die fallen auf den Boden, die Männer drehen sich weg und gehen davon. Denn in Vers 9 heißt, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erstes. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitige, geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünschen und Gedanken erweist. Jesus war da, Jesus war ganz präsent da und seine Worte waren wie ein Schwert. Und die Männer haben erkannt, wow, vor Gott kann ich nicht bestehen. Ich bin ein Sünder. Ich habe kein Recht, diesen Stein zu schmeißen. Natürlich hat die Frau Ehebruch begangen. Aber ich verdiene auch den Tod. Ich bin auch verloren. Und die Männer gingen davon. Vers 10. Er richtet sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Die Frau antwortet: Nein, Herr, keiner. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus kam in Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Frau ist eine Sünderin. Die Frau hat den Tod verdient. Und jetzt könnte man diskutieren, ja, aber die anderen sind auch so schlecht. Und was ist mit den anderen, die ganz woanders wohnen? Da gibt es doch Leute, die viel schlimmere Sachen getan haben. Was ist mit jenen und denen? Das sind ja oft die Diskussionen, die wir haben. Was ist mit denen, die auch schlimme Sachen machen? Was ist, der ist doch viel gemeiner. Die Pharisäer sind doch auch fies. Die haben auch eine Falle gestellt. Das ist hinterlistig, das sind Meuchelmörder. Aber hier geht es um die Frau. Und die Frau ist schuldig vor Gott. Egal, dass man sie reingelegt hat oder sie rausgezerrt hat. Egal, dass das wirklich gemein war. Aber vor Gott müssen wir mit unserer Schuld gerade stehen. Jeder Einzelne. Und es geht darum, um meine Schuld. Und es geht darum, nicht zu schauen, was macht der andere. Die anderen sind auch schuldig. Ja, Jesus wird sich auch um die anderen kümmern. Aber jetzt geht es um diese Frau. Und die Frau hat das Todesurteil verdient. Das ist die Wahrheit. Und Jesus beschönigt es nicht und sagt nicht, alles nicht so schlimm, ein bisschen Ehebruch, es ist eh so eine schlimme Zeit, ist doch egal. Nee, sagt er nicht. Der Sündelohn ist der Tod. Und das müssen wir verstehen. Der Sündesohn ist der Tod. Aber dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Und hier mit diesem Satz hat Jesus sein Todesurteil unterschrieben. Er hat gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Und später ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist gestorben für diese Frau, für diese Schuld, dass sie Ehebruch begangen hat, für diese Scham, die sie aushalten müssen. Es war schrecklich, sie wurde gedemütigt von den ganzen Männern, die wurde vorgezerrt, auf ihr wurde rumgetrampelt, mit ihr wurde nicht würdevoll umgegangen. Und Jesus ist auch für diese Scham und für diese Verletzung und für diese ganze Zerstörung gestorben. Und Jesus will, dass die Frau wieder heil wird. Und dann sagt er, du darfst gehen. Frau, du darfst gehen, zurück zu deiner Familie, zurück in dein Leben. Ich möchte, dass du deine Berufung lebst. Ich möchte das lebst, wofür ich dich geschaffen habe. Ich möchte, dass du weggehst von diesem Platz der Verurteilung hinein ins Leben, wofür ich dich geschaffen habe. Und dann gibt er noch was mit. Sündige von jetzt an nicht mehr. Sündige von jetzt an nicht mehr. Und im Hinterkopf habe ich immer noch, Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Es sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Das ist in Vers 7, 37, 39. Jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wir können nur ein Leben leben, das Gott gefällt, durch den Heiligen Geist. Nicht durch eigene Anstrengung, nicht aus eigener Kraft, dann sind wir religiös, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Und die Frau hat davor schon erkannt, Jesus ist ihr Herr. Das heißt in Vers 11, nein, Herr, keiner ist geblieben. Und sie bezeichnet Jesus als Herr. Sie hat erkannt, dass Jesus der Messias ist. Sie hat sicher die ganzen Diskussionen mitbekommen. Sie hat erkannt, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Retter, der gekommen ist, sie zu retten. Und Jesus kam eben in Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Frau ist schuldig, sie hat den Tod verdient. Die Gnade ist, Jesus ist für sie am Kreuz gestorben, für ihre Schuld. Wahrheit ist auch, dass die Männer schuldig waren, die Pharisäer schuldig waren. Und Jesus hat eben den Spieß umgedreht, den Spiegel vorgehalten und gezeigt, ihr seid auch schuldig. Aber ich weiß nicht, wie die Männer dann reagiert haben. Sie haben sich abgewandt und haben nicht diese Vergebung in Anspruch genommen. Ich frage mich, was bedeutet das für uns als Gemeinde? Was bedeutet das für mich in meinem persönlichen Leben? Wie hilft es im Umgang mit den anderen? Und ich denke mir, wir sind alle schuldig, wie wir hier sitzen. Haben alle den Tod verdient. Und dann heißt es ja oft, oh, ist das ein Totschlagargument, oh, du darfst nichts sagen, weil heißt ja, du wirst ja gleich den ersten Stein und sowas, oh, lass mich in Ruhe. Und Gemeinde ist da, dass wir uns korrigieren, dass wir uns ermutigen, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir uns immer wieder neu ausrichten auf Jesus. Aber es geht nicht darum, zu richten, zu fertig zu machen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten Jesus fertig machen, die wollten die Frau fertig machen. Innerlich waren sie Sünder durch und durch. Und darum heißt es ja auch, bevor du den Splitter rausziehst von deinem Nachbarn, schau, was du für einen Balken hast. Und das können wir uns anschauen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinen Augen, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus deinen Augen ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deinem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Es geht hier darum, wir brauchen einander. Wir brauchen uns als Gemeinde, dass wir uns immer wieder korrigieren lassen. Ich brauche Leute, die meinen Splitter rausziehen. Ich brauche Leute. Aber die Haltung ist, wie wir miteinander umgehen, mit Wahrheit und Gnade. Und von Jesus können wir lernen, wie er umgeht. Er sagt nicht halt alles gut, sondern er findet einen Lösungsweg. Der Lösungsweg ist das Kreuz. Und deswegen müssen wir uns immer wieder hinhelfen und sagen, komm, da ist Vergebung da. Jesus ist das lebendige Wasser. Bei ihm findest du die Kraft. Er hat einen Ausweg. Er hilft dir. Egal, wo du drin steckst, es geht nicht darum zu verurteilen, sondern es geht darum, zu Jesus zu gehen und zu sagen, komm, wir gehen gemeinsam den Weg, damit wir frei werden. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde und auch als Christen, wie wir miteinander umgehen. Okay, stopp, ich fange jetzt nicht an zu richten, sondern Wahrheit, Gnade, Wahrheit, Gnade, Wahrheit, Gnade. Okay, es geht darum, die Wahrheit, Sünder, Gnade, Jesus am Kreuz gestorben, wie wir dann miteinander umgehen. Und das möchte ich einfach von dieser Frau auch mitnehmen und lernen. Wir sind Sünder und wir brauchen die Gnade Jesus. Und dann heißt hier noch zum Schluss, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor den Säuen. Und dann kommt oft den Satz da im Sinn, wenn ich das lese, Sünder sündigen. Sündern zu sagen, die Jesus nicht kennen, du sündigst, es hilft nicht wirklich weiter. Die wissen, dass sie sündigen, aber sie sind Sklaven der Sünder, sie können gar nicht anders. Sondern zuerst ist der Schritt, ihnen zu zeigen, wer Jesus ist. Dass sie erkennen, hey, bei Jesus ist Gnade und Wahrheit. Und Wahrheit macht frei. Und oft denkt man, heißt ein paar Verse später, Wahrheit macht frei. Und Wahrheit ist, denkt, boah, also wenn ich was angestellt habe oder meine Kinder, die wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Oder wenn ich irgendwas Blödes im Fernsehen schaue und meine Frau kommt rum und zieht dann die Wahrheit, dann denke ich, die Wahrheit möchte ich nicht, dass sie sieht. Oder wie auch immer, gell? Also, warum macht Wahrheit frei? Warum sagt Jesus, Wahrheit macht frei? Wahrheit macht frei, wenn sie mit Gnade kombiniert ist. wenn sie ans Kreuz kommt, wo wir die Last und die Schuld bei Jesus ablegen können. Und dann wird Wahrheit, frei. Wenn Wahrheit ohne Gnade ist Gericht und zerstört. Gnade ohne Wahrheit ist nur nett, aber gibt keine Veränderung. Und das wollen wir heute auch im Abendmahl feiern. Das Team darf schon rauskommen. Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und das, ja, das wollen wir dann hören. Ich leite da noch ein, aber ich bete noch und dann singen wir zusammen noch ein Lied. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist in Wahrheit und Gnade. Ich danke dir dafür, dass wir lernen können von dir, wie du mit dieser Frau umgegangen bist. Ich danke dir dafür, dass du nicht den Stein geworfen hast, du durftest es, sondern dass du für sie ans Kreuz gegangen bist, damit sie leben kann. Jesus, ich danke dir dafür auch, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, damit ich leben kann. Danke, Herr. Amen.